Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Vermögenswerte einer ganzen Reihe von russischen Oligarchen, unter anderem aber auch von Politikern wie Wladimir Putin selber oder auch seines Außenministers Lavrov, wurden in der EU und in vielen anderen Ländern eingefroren, also auch in Deutschland. Die Personen, die auf der Sanktionsliste stehen, haben also auf ihre Vermögenswerte keinen Zugriff mehr. Das werden wir auch noch gleich klären. Das Geld ist jetzt nicht irgendwie in der Staatskasse gelandet. Die Sache ist schon komplizierter. Komplizierter ist aber auch die Frage, wie das denn in Deutschland überhaupt bisher gelaufen ist mit dem Einfrieren von Vermögenswerten russischer Staatsbürger. Und unter anderem darüber reden wir jetzt mit Sebastian Fiedler. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter, Experte für Finanzkriminalität und ehemaliger Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Schönen guten Morgen, Herr Fiedler.
Schönen guten Morgen.
Ich habe vorhin das Foto oder ein Foto des Oligarchen Roman Abramowitsch erwähnt, das durchs Internet geistert, wo er angeblich gerade unterwegs ist zwischen Israel und der Türkei, um sein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Gehen Sie denn davon aus, dass zum Beispiel sein Vermögen in Deutschland inzwischen wirklich eingefroren ist?
Das kann man offengestanden nicht wissen, weil wir ja im Prinzip mit solchen Ermittlungen erst mit Beginn der Sanktionen mehr oder weniger richtig angefangen haben. Und das, da merken Sie schon an meiner zögerlichen Reaktion, dass das vorsichtig formuliert nicht optimal geregelt ist, in Teilen eben gar nicht. Also wir stellen jetzt in der jetzigen Situation fest, was wir alles nicht geregelt haben und wo die Gesetze massive Lücken haben. Und das hätte uns eigentlich schon zwei Jahrzehnte vorher auffallen können. So muss man sagen. Deswegen kann ich die Frage nicht vollständig beantworten. Wir haben derzeit da noch keinen wirklichen Überblick drüber.
Wir haben natürlich auch das zuständige Bundeswirtschaftsministerium gefragt. Nicht nur wir, das ARD-Hauptstadtstudio zum Beispiel. Da wird dann verwiesen auf die zuständigen Behörden. Das sind mindestens, die Liste könnte man noch verlängern, aber es sind mindestens die Bundesbank, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, der Zoll- und die Strafverfolgungsbehörden. Und die sagen entweder auch nichts oder sie verweisen ihrerseits zurück aufs Wirtschaftsministerium. Da frage ich mich, tun Sie das, weil Sie selber nichts wissen oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie gar nicht so viel tun können?
Ich würde sagen, weder noch. Der Befund ist, dass wir ja jetzt eine Taskforce haben, die unter Leitung des Bundeskanzleramtes eingesetzt worden ist. Es gibt eine doppelte Federführung zwischen Wirtschafts- und Finanzministerium. Die anderen Ministerien und zuständigen Behörden, die Sie teilweise gerade aufgezählt haben, fächern sich darunter auf. Das heißt, wir haben jetzt eine Organisation, die wir uns eigentlich schon seit 15, 20 Jahren hätten wünschen müssen. Warum sage ich das? Weil diese Sanktionsregime ja nicht nur jetzt ein neues Phänomen sind. Also das aktuelle Sanktionsregime geht zurück auf eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2014. Also eigentlich hätten wir diese Fragen schon 2014 besprechen müssen, weil wir feststellen müssen, dass wir so eine zentrale staatliche Organisation, wie sie zum Beispiel die Italiener oder die US-Amerikaner haben, hier bei uns in Deutschland nicht haben, sondern die jetzt gerade aufbauen. Das muss man und kann man kritisieren, trifft aber im Prinzip alle Parteien, die in den letzten 20 Jahren Verantwortung getragen haben.
Aber heißt das nicht, man bezeichnet sich ja gerne London oder auch Londongrad als Oligarchenparadies, heißt das nicht, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, schon aufgrund dieses Durcheinanders und der Ermittlungslage ist eigentlich bisher Deutschland so eine Art Oligarchenparadies gewesen?
Das ist ja kein neuer Text. Sie werden von mir in der Vergangenheit ja auch schon die Vokabel Geldwäscheparadies gehört haben. Die beiden Vokabeln muss man zusammenbringen, weil die Mechanismen, die wir jetzt gerade beschreiben oder nur skizzieren, die sind dieselben. Also die Gründe, warum das ein oder andere Land attraktiv für Geldwäsche ist, die sind völlig identisch, weil die Mechanismen dieselben sind. Sie müssen eben sehen, dass die Oligarchen, die entweder, sie haben Schiffe sind besprochen worden, Villen sind besprochen worden, sie werden keine Situation finden, wo die mit ihrem Clan entweder im Grundbuch stehen oder die Yacht auf ihren Namen eingetragen ist, sondern es sind immer irgendwelche windigen Gesellschaftskonstruktionen. Das heißt, eine Gesellschaft von mir aus auf den British Virgin Islands wird wiederum von anderer Stiftung gehalten, die wird wiederum von einem Trust gehalten und dann steckt am Ende eine Gesellschaft dahinter, wo eine Direktorin oder ein Direktor eingetragen ist, der 10.000 andere Firmen auch hat. Also Mechanismen, die wir von den Panama Pandora Papers und Co. kennen und das wirft das Licht auf diese Schattenfinanzplätze und da muss ich sagen, gerät mein Blut in der Tat inzwischen jetzt in Wallung, weil ich den Eindruck habe, dass wir die ganze Zeit so tun, als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre, dass wir mit unserer deutschen Rechtsordnung solche Konstruktionen zulassen. Darüber wünsche ich mir meine Debatte, weil wir im Prinzip sagen müssen und jetzt erkennen müssen, dass an diesen Konstruktionen aufgrund der Zusammenhänge der Machtverhältnisse von Oligarchen und dem System Putin, dass an solchen Konstruktionen Blut klebt. Und deswegen müssen wir eine ganz andere Diskussion darüber haben, dass wir, ich würde sogar knallhart sagen, Geschäfte mit solchen Gesellschaften müssen verboten werden in Deutschland.
Wobei Sie natürlich vorhin schon erklärt haben, warum ein prinzipielles Verbot ein Zeichen in die richtige Richtung ist, aber noch nicht die Lösung, weil dann, wir müssen ja erstmal das alles durchschauen. Was ist, wenn Sie sagen, Person A darf hier kein Geld lagern und keine Immobilien besitzen, aber wenn Sie zum Beispiel ins Grundbuch gucken, tut er das offiziell ja auch nicht.
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wenn das so wäre, wie ich gerade gefordert habe, dann könnte man mit einer solchen Gesellschaft gar nicht ins Grundbuch kommen. Weil wir dann sagen würden, wenn die British Virgin Islands bestimmte Transparenzkriterien gar nicht erfüllen, dann werden mit Gesellschaften aus den British Virgin Islands hier keine Geschäfte gemacht. Dann darf ein Notar hier keine Eintragung vornehmen, es dürfen keine Finanztransaktionen stattfinden und so weiter. Das ist sozusagen in die Zukunft gerichtet ein Blick. Der zweite Punkt ist der, dass wir uns in der Tat auch im Bundestag jetzt hinter den Kulissen damit beschäftigen, ob wir die Gesetzeslage hier ändern müssen, um Aufgabenübertragungen an Ermittlungsbehörden, Befugnisse für Ermittlungsbehörden, die entsprechenden Strukturen zu organisieren. Ich meine, das müssen wir dringend tun. Und diese Diskussionen laufen jetzt, leider Gottes erst jetzt. Aber wie ich schon sagte, ich glaube, das Thema ist von der gesamten Gesellschaft und Politik in den letzten 20 Jahren verschlafen worden.
Naja, aber man stellt sich natürlich auch die Schweiz-Frage, wie ich sie immer nenne. Bankgeheimnis, Ehrensache, und in Wirklichkeit macht man der Schweiz natürlich komplett eines ihrer wichtigsten Geschäftszweige kaputt, wenn man das auflösen würde oder zumindest deutlich schwächen. Ein bisschen tut sich ja auch, so gibt es da jetzt schon. Ist das in Deutschland auch so, dass es vielleicht auch eine ganze Menge Interessen gibt, die sagen, naja, das wäre nicht so gut, wenn wir die alle vertreiben?
Ja, das werden wir ja dann sehen. Also auf die Debatte würde ich mich wirklich freuen, das muss ich tatsächlich sagen. Also weil wir dann da die Diskussion führen müssen, warum ist es eigentlich legitim, welche Rolle und Bedeutung haben diese Schattenfinanzplätze? Man kann ja wirklich da die aktuelle Enthüllung aus den Swiss Secrets, also wo die Credit Suisse noch einmal beschrieben wird und eigentlich wie eine kriminelle Organisation daherkommt, wenn man sich das mal durchliest, dann erkennt man, dass solche Konstruktionen, solche Schattenfinanzplätze, solche Bankdienstleistungen eben nicht nur für legale Unternehmungen, sondern auch für Schwerkriminelle, Steuerhinterziehung und eben auch Despoten und Korruption Tür und Tor öffnen. Und wenn wir das weiter wollen, dann müssen wir das so lassen. Aber ich meine, jetzt reicht es mal langsam. Jetzt müssen wir wirklich mal wirklich echte und kernige Diskussionen führen und nicht immer so tun, als wenn wir uns jetzt Jahr für Jahr an der Nase herumführen lassen müssten und an kleinen Stellschräubchen nur drehen, weil wir ja sehen, im Ergebnis spielt es eine relevante Rolle für die Frage von Krieg und Frieden.
Der Bundeskanzler hat ja gesagt, er wolle die Durchsetzung der aktuellen EU-Sanktionen gegen Russland zur Chefsache machen. Haben Sie das Gefühl, dass er das gerade tut?
Das hat er. Also er hat einem seiner Staatssekretäre im Bundeskanzleramt diese Aufgabe übertragen. Der hat mittlerweile diese Taskforce eingesetzt und bringt die ans Laufen. Also die gerade von Ihnen zu Beginn unseres Gesprächs genannten Organisationen, Zuständigkeiten und so weiter sind jetzt in eine Organisation zusammengeführt. Und ich würde sagen, die sind jetzt mit ihrer Arbeit dran. Ich habe auch mit einzelnen Ermittlern gesprochen. Da werden sich auch Erfolge zeigen. Und wir müssen in der Zukunft dann zusehen, dass wir das in eine Dauerorganisation überführen. Das muss der Job sein.
Ganz kurz zum Schluss müssen Sie bitte ein Versprechen einlösen, das ich vorhin gegeben habe, nämlich kurz erklären, was Einfrieren wirklich bedeutet. Ganz konkret diese spektakulären Beschlagnahmen von Yachten, zum Beispiel in Italien. Das wäre doch, selbst wenn das Konstrukt nicht kompliziert wäre und da Besitzer Abramowitsch draufstünde auf der Yacht, in Deutschland so nicht möglich. Einfrieren heißt doch nicht, dass man, das ist nicht dasselbe wie in Beschlag nehmen.
Das ist wohl leider Gottes tatsächlich so, wie Sie sagen. Und auch hier muss ich sagen, müssen wir rechtliche Diskussionen führen, weil ich meine, das müsste in Deutschland genau dasselbe bedeuten wie in Italien.
Klare Worte des SPD-Bundestagsabgeordneten und früheren Vorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Fiedler.
Danke Ihnen.
Wir werden uns mit dem anderen Oligarchenparadies, das ich vorhin auch schon erwähnt habe, heute Abend ausführlich in unserem Programm beschäftigen, mit London nämlich. Unser Feature England und die Oligarchen ist London grad bald Geschichte, läuft heute Abend um 18:30 Uhr und Sie finden es jederzeit auch in der DLF Audiothek.